Es ist eine Tat, die die Welt heute schockiert. Zwei Männer schiessen im australischen Sydney an einem beliebten Strand um sich und töten mindestens 16 Menschen. Ihr gehört «Hinter der Schlagzeile», der Podcast von CH Media. Am Mikrofon der Raphael Rohner. Besonders verstörend dabei sind Details zu den mutmaßlichen Tätern. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 50-jährigen Mann und seinen 24-jährigen Sohn. Die beiden sollen bereits im Vorfeld von ihrer schrecklichen Tat heute Verbindungen zum Islamischen Staat haben, also zur Terrorzelle. Uns jetzt zugeschaltet aus Australien, unsere Korrespondentin Barbara Barkhausen. Barbara, guten Morgen.
Guten Morgen.
Schockierend, was da bei euch in Australien passiert. Wie waren Ihre letzten 24 Stunden?
Unvorstellbar hart, muss ich Ihnen leider sagen. Also ich bin tatsächlich in dem Moment aus Europa von einem Heimaturlaub hier in Sydney angekommen, als diese entsetzliche Terrorattacke sich gerade abspielte. Ich habe wirklich gerade meinen Koffer in Empfang genommen, meine Familie hier wieder getroffen, war im Auto, als ich diese schrecklichen Nachrichten hörte. Und es war wie ein Déjà-vu, denn wir hatten im April 2024 ja schon mal einen Amoklauf in Bondi, damals im Shopping Center mit 6 Toten. Und also es war mir, als es würde sich das alles wiederholen. Und der Schock saß tief, muss ich sagen.
Ui, wenn man so eine schreckliche Nachricht hört, dann denke ich mal, ist die erste Reaktion, dass man sofort vor Ort fahren möchte, oder?
Nein, ich bin dann nach Hause gegangen, habe mich erstmal informiert, habe die lokalen Medien studiert, habe mich bei den üblichen Quellen von Polizei über die ganzen Internetangebote durchgeklickt und habe angefangen zu schreiben. Muss natürlich dazu sagen, ich war gejetlaggt nach einem 20-stündigen Flug. Ich bin auch, Sie hören es vielleicht, leicht krank hier angekommen. Der europäische Winter ist mir nicht bekommen. Und dann habe ich erstmal bis Mitternacht oder bis 1 Uhr durchgearbeitet, ein paar Stunden geschlafen und bin um 6 Uhr früh wieder an die Arbeit gegangen. Und seitdem habe ich dann durchgearbeitet. Inzwischen ist es hier 20.30 Uhr am Abend und das wird noch ein paar Stunden länger werden heute.
Also das tönt so, dass vorerst mal noch lange keine Ruhe einkehren wird.
Definitiv nicht. Ich glaube, ich habe heute 5 verschiedene Artikel geschrieben über die Menschen, die gestorben sind, über die Helden des Tages, die es natürlich auch gibt, über die Lage hier in Australien insgesamt, ob man den Antisemitismus unterschätzt hat und wie es natürlich jetzt auch weitergeht. Und ja, es war unvorstellbar hart. Ich war selbst am Bondi Beach und habe mir die Lage angeschaut. Und der Schock sitzt tief bei allen Menschen hier in Australien. Mit sowas hat man hier in Sydney nie gerechnet. Ja.
Wie war es denn für Sie vor Ort an diesem Strand?
Der Bondi Beach ist ja normalerweise einer der beliebtesten, wenn nicht sogar der beliebteste Strand Sydneys. Der ist proppenvoll mit Surfern, mit Urlaubern, mit Joggern und Sportlern und Rettungsschwimmern und Familien mit Kindern, die da spielen. Und am heutigen Montagnachmittag, als ich da war, war der mehr oder weniger verlassen. Es gab einige wenige, die nach wie vor, sag ich mal, sehr bewusst, glaube ich, vor Ort gegangen sind, die natürlich auf den Strand gestarrt haben, die vielleicht ein Gebet gesprochen haben, die Blumen gebracht haben, die an der Promenade entlang gegangen sind. Alle waren stumm, also es war unglaublich leise für den Bondi Beach, außer natürlich der Wind und die Wellen, die man gehört hat. Es war eine ganz bedrückende Stimmung, als wäre der Strand nicht mehr der fröhliche, lebensbejahende Ort, der bisher war.
Wie wirkt das auf Sie persönlich? Sie haben mir gesagt, eben Sie kennen diesen Ort persönlich, Sie kennen diesen Ort als Ort voller Leben, voller schöner Momente. Und ich kann mir dann vorstellen, wenn es so leise ist, dann fragt man sich dann auch, gewinnt das Böse?
Ich hoffe nicht. Ich muss sagen, dass es mir sehr, sehr nahe geht. Natürlich auch, weil es sich um die jüdische Gemeinde handelt und mit unserem Background in Deutschland hat man ja ohnehin da auch eine besondere Verpflichtung, die jüdische Gemeinde zu schützen. Und dass das jetzt so entsetzlich ausgegangen ist, ich habe einen jüdischen Freund in Deutschland, dem ich berichtet habe, ja, in Australien könnte kein Antisemitismus sich da weitläufig breit machen. Die Menschen halten hier zusammen. Es ist ein harmonisches Land. Die muslimische Gemeinde trifft sich mit der jüdischen Gemeinde. Ich hatte ihm vor kurzem noch erzählt, dass ich in einen östlichen Stadtteilen, ganz in der Nähe von Bondi Beach war und dort Kinder, jüdische Kinder auf der Straße gesehen habe, die so einen kleinen Stand aufgebaut hatten und dort Limonade verkauft hatten, haben alle ihre Kippa getragen, keine Eltern waren dabei, ja, niemand hatte Bedenken, dass da irgendetwas passieren könnte. Und dann so etwas. Also es hat mich wirklich im Mark erschüttert, muss ich Ihnen sagen.
Das ist sehr verständlich. Was glauben Sie denn, woher kommt diese Wut und dieser Hass gegenüber der jüdischen Gemeinschaft?
Nun, zugegebenermaßen haben sich die antisemitischen Vorfälle in den vergangenen Monaten auch in Australien gehäuft. Ja, es gibt einen jüdischen Dachverband, der diese Vorfälle alle gezählt hat und der kam zu dem Schluss, dass in den 12 Monaten bis Ende September irgendwie 3-mal so viele Vorfälle stattfanden, irgendwie 1600, und das ist also eine enorme Summe für Australien und das hat sich verdreifacht seit dem 7. Oktober 2023 und der Gaza-Konflikt hat hier in Australien, das an sich, das muss man mal so sagen, relativ unpolitisches Land ist. Die Menschen interessieren sich hier relativ wenig für Politik und für die Geschehnisse außerhalb von Australien. Aber der Gaza-Konflikt hat in der Tat die Menschen hier sehr berührt und hat auch tatsächlich die muslimische und die jüdische Gemeinde ein bisschen gegeneinander aufgebracht, was bisher eigentlich nicht denkbar gewesen wäre, aber das ist in den vergangenen Monaten schon spürbar gewesen.
Also ein spürbarer Konflikt, der zwar am anderen Ende der Welt stattfindet, aber trotzdem irgendwie den Weg und diese Wut mittransportiert auf die andere Seite der Welt.
Ganz genau, ja. Das ist also tatsächlich hier spürbar gewesen. Wir hatten eine für australische Verhältnisse auch unglaublich große Demonstration im August, wo 100.000 Menschen eine pro-palästinensische Demonstration sind über die Harbour Bridge hier bei uns in Sydney marschiert und haben für Frieden natürlich demonstriert, aber das Ganze hatte auch ein bisschen einen faden Beigeschmack, weil natürlich doch Menschen dabei waren, die den Holocaust leugneten, die ein Bild des iranischen Revolutionsführers hielten und da natürlich einen sehr faden Beigeschmack auch mitlieferten.
Dieser Einfluss ausländischer Mächte auf die Bevölkerung in Australien ist ja auch in der Weltpresse ein Thema. Spüren Sie denn konkret auch Hinweise, dass zum Beispiel Länder wie Iran Einfluss nehmen auf die Bevölkerung in Australien?
Nun, Sie müssen sich vorstellen, dass wir hier natürlich ein Land sind mit rund 200 unterschiedlichen Nationalitäten. Das ist ja auch eigentlich das Schöne an Australien. Es ist multikulturell. Ja, es leben hier viele, viele Menschen und Kulturen eigentlich friedlich zusammen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass die Regierungen dieser Länder teilweise auch Einfluss nehmen. Und auch im August zum Beispiel hat unsere Regierung den iranischen Botschafter ausgewiesen. Eigentlich ein historisch unfassbarer Schritt. Aber man hat herausgefunden, unser Inlandsgeheimdienst ASIO hat herausgefunden, dass die iranischen Revolutionsgarden anscheinend an 2 antisemitischen Vorfällen beteiligt waren. An einem Angriff auf eine jüdische Synagoge in Melbourne und ein Restaurant in Sydney. Und daraufhin hat man sehr stark reagiert, hat die Botschaft hier geschlossen und das ganze Botschaftspersonal nach Hause geschickt. Auch die australische Botschaft in Teheran wurde geschlossen.
Was weiß man denn heute konkret über die Täter?
Ja, ich glaube, das hat die Menschen besonders schockiert, auch dass es sich in diesem Fall anscheinend um ein Vater-Sohn-Duo handelte. Also der 50-jährige Vater ist mit seinem 24-jährigen Sohn los, hat zur Familie anscheinend noch gesagt, sie würden ein nettes Wochenende machen, haben Airbnb gemietet und haben anscheinend der Mutter gesagt, sie gehen fischen. Zumindest die Version der Familie. Stattdessen sind sie aber hier nach Bondi gekommen und haben eine wirklich, ja, ich würde sagen, die grausamste Attacke Australiens seit den vergangenen 30 Jahren begangen. Und das hat die Menschen hier auch nochmal schockiert, ja, dass es sich um Vater und Sohn handelt. Der Sohn ist laut unseres staatlichen Senders ABC schon mal negativ aufgefallen. Er soll vor 6 Jahren schon mal unter Beobachtung gestanden haben und Kontakte gehabt haben zur Terrororganisation Islamischer Staat, also zum IS. Der Vater hatte aber legal 6 Waffenlizenzen. Das ist natürlich was, was man hinterfragen muss, ja, wenn diese Kontakte in der Familie bestehen, wie der da legal Waffenlizenzen haben konnte. Und das in einem Land, das eigentlich ja die strengsten Waffengesetze hat, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, also deutlich strenger als anderswo. Ja.
Sie haben das Stichwort Waffen angesprochen. Wie einfach ist es denn, in Australien an Waffen zu kommen?
Nun, eigentlich ist es sehr, sehr schwierig, denn wir hatten eben vor 30 Jahren einen Amoklauf in Port Arthur, eine historische Stätte auf der Insel Tasmanien. Damals sind 35 Menschen ums Leben gekommen und damals hat die damals konservative Regierung sofort reagiert und hat strenge Waffengesetze erlassen, so dass man halbautomatische Waffen verboten hat und man musste seitdem eigentlich einen guten Grund haben, um eine Waffe zu besitzen. Das heißt also, man musste vielleicht eine Farm haben, ja, wo man das brauchte, oder bei einem Jagdverein sein. Also es ist eigentlich schwierig, an eine Waffe zu gelangen hier in Australien, aber die Waffenlobby hat sich in den vergangenen Jahren wohl durchgesetzt. Und Stand der Dinge ist, dass es mehr Waffen im Moment im Land gibt, als es zu Zeiten dieses Amoklaufs in Port Arthur gab.
Also warum? Ich meine, gibt es denn in Australien kein zentrales Waffenregister?
Ein zentrales Waffenregister gibt es tatsächlich nicht. Und das ist tatsächlich eines der Mankos. Und unser Premierminister Anthony Albanese hat auch heute schon angekündigt, dass die Waffengesetze weiter verschärft werden müssen. Die sind eben auch in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich strikt. Westaustralien hat beispielsweise sehr, sehr strenge. Da sind auch die Lizenzen limitiert und da wird zum Beispiel auch eine psychologische Untersuchung gefordert für Menschen, die eine Waffe besitzen wollen. Und in anderen Bundesländern ist das nicht ebenso streng. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass die derzeitige sozialdemokratische Regierung das diesen Vorgängern der konservativen Regierung, die damals an der Macht war, als dieses Port Arthur Massaker stattfand, dass sie das denen nachmachen wird und sehr schnell sehr strenge Gesetze erlassen wird.
Was ich mich noch gefragt habe zu diesem Thema Antisemitismus, hat man das in den letzten Tagen und Wochen nicht auch irgendwie kommen sehen? Zum Beispiel durch Posts auf Social Media oder durch Meldungen in der Öffentlichkeit, dass gezielt antisemitische Äußerungen oder eben auch Aktionen stattgefunden haben. Wie haben Sie das mitbekommen die letzten Wochen?
Nun, ich muss gestehen, dass ich es nicht für möglich gehalten hätte, dass es so extrem endet. Aber Sie haben völlig recht, wenn man ganz genau in die Vergangenheit blickt, hat sich das vielleicht tatsächlich angebahnt. Es ist aber vielleicht was, was wir hier in Australien, weil wir hier so eine Insel der Glückseligen sind oder waren, wir wollten das vielleicht auch nicht wahrhaben. Ich wollte das auch nicht wahrhaben, muss ich Ihnen gestehen. Aber wenn man zurückblickt, waren die Anzeichen da. Wir hatten pro-palästinensische Demonstranten, die vor der Oper skandiert haben und sich ja über Juden echauffiert haben. Wir hatten im November einen Aufmarsch von Neonazis, die auch schrecklichste Sachen skandiert haben. Aber es ist immer reagiert worden. Ja? Im Nachhinein ist wirklich innerhalb von 11 Tagen ein Gesetzesentwurf im Parlament von New South Wales zum Beispiel vorgestellt worden, wo man sofort das Gesetz verschärft hat und eben Nazi-Symbole verboten hat und auch einen der Rädelsführer da, ein Südafrikaner, der kein permanentes Visum hatte in Australien oder kein Bürger war, dass man den sofort ausgewiesen hat. Also der musste wirklich umgehend das Land verlassen. Und irgendwo, weil immer sofort reagiert wurde, war man sich auch immer mit Worten auf die Seite der jüdischen Gemeinde gestellt hat, habe ich das vielleicht auch nicht so bewusst wahrgenommen, wie ernst die Lage ist. Ich muss aber zugeben, dass die jüdische Gemeinde immer wieder gewarnt hat. Die hat immer wieder gesagt, nein, die Rhetorik ist falsch. Ja, auch dass Australien so früh jetzt Palästina als Staat anerkannt hat, ist falsch, das setzt ein falsches Zeichen. Also die jüdische Gemeinde hat das sehr viel früher erkannt als der Rest der Bevölkerung, würde ich mal sagen.
Und wie geht es jetzt weiter?
Nun, im Moment, glaube ich, geht es darum, dass wir als Volk diesen Zusammenhalt finden. Da zeichnet sich eigentlich schon ab, dass die Australier in Krisen immer die beste Seite zeigen. Ja, in Bondi waren heute schon viele Menschen, die sich ausgetauscht haben, viele, die sich auf die Seite der jüdischen Gemeinde gestellt haben, viele, die Blut gespendet haben, die Blumen gebracht haben. Und der Zusammenhalt im Land wird hoffentlich jetzt stärker, weil man eben helfen möchte. Und das ist was, was die Australier gut machen. Jeder möchte in diesem Land helfen. Und insofern kann ich mir nicht vorstellen, ich hoffe das zumindest nicht, dass es einen Spalt in der Gesellschaft gibt, eine Kluft. Auch die jüdische Gemeinde hat dafür plädiert heute, dass es Zusammenhalt gibt, ja, dass man eben nicht diese Gräben weiter aufreißt. Die muslimischen Verbände und Vertreter haben sich auch, haben ihr Bedauern geäußert, haben ihr Beileid ausgesprochen, haben ebenfalls Solidarität mit der jüdischen Gemeinde gezeigt. Also da tut sich viel, sodass ich hoffe, das Land steht zusammen und spaltet sich nicht dadurch.
Jetzt berichtet ja im Moment die ganze Welt über das, was in Sydney passiert ist. Ist das nicht genau das, was die Täter eigentlich wollten? Internationale Öffentlichkeit. Wie sieht es denn mit der Gefahr von Nachahmungstätern aus?
Diese Befürchtung besteht. Es besteht die Angst, dass es zu weiteren Terrorattacken kommen könnte, dass es Nachahmer geben könnte. Es war auch anfänglich die Überlegung, gab es einen dritten Attentäter? Das scheint sich nicht zu bestätigen. Also heute war davon nicht mehr die Rede. Aber die Angst, dass es natürlich Nachahmer gibt, dass andere Leute da mit auf den Waggon springen und etwas Ähnliches versuchen, die ist auf alle Fälle im Land vorhanden. Und heute am Bondi Beach war ein unfassbares Polizeiaufkommen. Also über 300 Polizisten waren schon am frühen Morgen in Bondi unterwegs.
Auf Social Media kursieren ja jetzt auch Bilder und Videos von einem Mann, der sich gewehrt hat, der sich dem Täter in die Quere gestellt hat und der ihn entwaffnet hat. Was hat es denn mit diesem Mann auf sich? Wer ist das? Kennen Sie den?
Ja, das ist eine unfassbare Geschichte. Der Mann ist in der Tat ein Held, würde ich sagen. Das ist ein Mann, der war zufällig am Bondi Beach, also der wohnt da nicht, besitzt wohl einen Früchteladen, Obstladen im Süden von Sydney. Der war aber zu Besuch am Bondi Beach und der ist nicht geflüchtet, wie das natürlich die meisten Menschen getan haben und jeder tun würde, sondern der hat sich hinter einem Auto versteckt, hat diesen in dem Fall 24-jährigen Schützen beobachtet und in einem Moment, wo der nicht drauf geachtet hat, ist er auf den zugestürmt, hat versucht, ihm dieses Gewehr, diese Langwaffe da zu entreißen, hat mit ihm gerungen, hat das tatsächlich geschafft, ihm diese Waffe zu entreißen und war dann, glaube ich, selber schockiert. Der Attentäter ist dann hingefallen und er hat dann erstmal die Waffe auf ihn gerichtet. Der Mann ist dann geflüchtet und ja, er hat, ich vermute mal, Dutzenden Menschen womöglich das Leben gerettet und er hat selber dafür auch hart bezahlt, denn er ist dann später, vermutlich vom zweiten Attentäter, noch angeschossen worden und liegt selbst schwer verletzt jetzt im Krankenhaus.
Ein ziemlich schrecklicher Fall, der also durchaus mitnimmt. Was werden Sie als nächstes tun?
Nun, ich war heute tatsächlich vor Ort am Bondi Beach und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal der Fall ist, dass ich nochmal hinfahre. Es war mir ganz unangenehm hinzufahren. Ja. Diese Vorstellung, was da für grausame Szenen sich nur vor 24 Stunden abgespielt haben, kann ich Ihnen gar nicht beschreiben, wie bedrückend das war und wie schrecklich das war. Und einfach auch, wie traurig das war in einem Land, das so für Hilfsbereitschaft und eine friedliche Atmosphäre und eine harmonische Atmosphäre steht.
Barbara Barkhausen, Korrespondentin für CH Media aus Australien. Wir danken Ihnen trotz dieser schweren Stunde für das Interview und wünschen Ihnen liebe Grüße nach Australien.
Beste Grüße zurück in die Schweiz und auch Ihnen vielen Dank.
Für mich spannende Hintergrundgeschichten über die Welt der Medien und mehr hinter der Schlagzeile, der Podcast von CH Media. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.